Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownys unfreiwilliger AfD-Werbung-Welt.
Die AfD regiert in deinem Bundesland. So sieht es dann an den Schulen aus. Du kommst an der Schule an und gerade wird die Deutschlandfahne gehisst.
Da! Eine Deutschlandfahne an einer deutschen Schule wird gehisst? Das mögen wir natürlich nicht in Deutschland, dessen Nationalfarben die deutsche Flagge darstellt. Ja, also es wird abgelehnt. Sie wird nie bei irgendeinem dieser Punkte argumentieren, warum das denn schlecht wäre. Wir gehen also davon aus, sie lehnt diese einzelnen Ambitionen der AfD einfach pauschal ab. Und in diesem Falle ist es natürlich auch die pauschale Ablehnung von jeglichen Symboliken, die ein Nationalbewusstsein, einen Zusammenhalt auf nationaler Ebene symbolisieren, wie die Deutschlandfahne. Die ist mittlerweile ein rechtes Symbol geworden. Das haben uns die Linken abgegeben und sie machen in großen Teilen einfach keinen Hehl mehr daraus. Sie denken in anderen kollektiven Kategorien der großen Welt, die sich vielleicht an die Hand nimmt oder die große Welt, die einfach zu uns kommt und dann nehmen wir uns hier alle an die Hand und singen irgendwann dann Kumbaya, wenn die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse bis zu Ende durchgelaufen sind. Momentan laufen diese aber noch, unter anderem auch auf dem Schulhof und dazu kommt dann direkt der nächste Punkt, der hier moniert wird.
Wachdienst begrüßt dich am Eingang ziemlich grimmig.
Was? Der Wachdienst? Der begrüßt mich grimmig. Ich will, dass der Wachdienst an der Schule, wo mein Kind mit einem hohen Migrantenanteil und eben auch viel Gewalt und prekären Situationen auf den Schulhof klarkommen muss, mich mit einem Lächeln begrüßt, wenn ich mein Kind zur Schule bringe. Und jetzt mal an der Stelle Spaß beiseite. Also ich bin kein großer Freund von einem sich immer mehr autoritär aufbauenden Staat oder einzelner staatlicher Institutionen, um der momentanen Situation, die hervorgerufen wurde, eben durch unkontrollierte Massenmigration Herr zu werden. Ich bin dagegen, wenn man sie nicht kombiniert, diese Maßnahmen eben mit einer Rückführung der Migration. Das ist nicht schön, dass an so einer Schule vielleicht dann irgendwann wirklich ein Wachmann stehen muss oder ein privater Sicherheitsdienst. Aber wir reden auch davon, dass die Gewalt an Schulen verschiedene Körperverletzungsdelikte immer und immer häufiger vorkommen. Gerade an Brennpunktschulen. Und es gibt viele unter uns, die ihr Kind halt nicht einfach mal auf eine Bezahlschule schicken können, die vielleicht in einem Brennpunkt in einer großen Stadt wohnen und dann geht das Kind halt auf die Schule, wo man gerade wohnt. Dann hast du das Problem, ja gut, ja, jetzt sitzt hier mein deutsches Kind in einer Schule mit, Gott weiß, ja, 80-90% Migrationshintergrund, vielleicht eines von vier Kindern in der Klasse, was deutsch ist. Und damit sind dann ja auch die Dominanzverhältnisse auf dem Schulhof relativ klar. Und um da eventuellen brenzlichen Situationen vorzubeugen, zumindest den Ansatz von Sicherheit zu haben, dass dort ein Sicherheitsdienst ist, der da eingreifen kann. Und ich weiß, das ist absolut clownesk und absolut Clownswelt und komplett verrückt und schrecklich, dass es so weit gekommen ist, ist es doch etwas, was einem ein bisschen Sicherheit geben könnte, wenn man eben keine andere Schulwahl zur Verfügung hat. Warum sind Linke also dagegen? Linke sind dagegen, weil dieser Wachmann auf dem Schulhof genauso wirkt wie der Poller auf dem Weihnachtsmarkt. Er macht Probleme sichtbar, dadurch, dass er ja offensichtlich benötigt wird oder in Anspruch genommen wird. Warum wurde er das vorher nicht? Diese Frage stellen sich dann die Leute und sie kommen zu Schlüssen, die Linken nicht gefallen.
Die Plakette Schule ohne Rassismus ist leider abmontiert.
Nein! Meine schöne Plakette Schule ohne Rassismus, die bestimmt schon richtig viel Rassismus verhindert hat und so. Ich darf übrigens nebenbei daran erinnern, so eine Plakette prangte auch an der Schule, wo es da diesen Pausenbrotstreit gab. Den habe ich ja auch hier auf dem Kanal dokumentiert. Ja, die hat da leider nicht geholfen zu verhindern, dass die Anweisung mutmaßlich an die Schüler rausging, sich bitte wegzudrehen mit seinem Pausenbrot. Ja, dementsprechend, ne, wegen der eventuellen Provokation fastender Kinder im Fastenmonat. Also da hilft die Plakette nicht. Wobei hilft die überhaupt? Keine Ahnung. Es ist halt einfach nur ein Virtue-Signal. Man ist dann Teil dieses Schulnetzwerks, was übrigens, also das Projekt Schule ohne Rassismus, finanziert wird durch die Bundesregierung. Apollo News. Schule ohne Rassismus. Q-Rage. Wie die Bundesregierung Woke-Ideologie systematisch in die Schulen spült. Mit hunderttausenden Euros finanziert die Bundesregierung das Projekt Schule ohne Rassismus, in dessen Magazin für Schüler wird die letzte Generation gefeiert, ein wokes Rassismusverständnis und Revolutionsfantasien verbreitet. Ja, mittlerweile gibt es das Magazin, glaube ich, nicht mehr, aber es gab es lang genug. Können wir ausschließen, dass dies einen politischen Einfluss auf die Schüler ausgewirkt hat? Wokes Rassismusverständnis, also Critical Race Theory, ja, in so einem Magazin dann eventuell Schüler und Schülerinnen nahegebracht werden könnte oder eben AstroTurf Organisationen wie die letzte Generation gefeiert werden. Ja, das ist sicherlich nur ein Aspekt des Ganzen. Aber ist man dagegen, dass Bundesregierungen ideologischen Einfluss, egal wie groß er auch sein mag, auf Schulen ausüben kann, zum Beispiel in Form von solchen Schulnetzwerken? Wenn man dagegen ist, dann ist man dagegen und dann kommt eben diese Plakette weg.
Und Regenbogenflaggen sind verboten.
Nein! Das ist dann natürlich wieder blöd. Also Deutschlandfahne gehisst. Aber Regenbogenflagge verboten? Nein, das wollen wir aber nicht. Die schönen inoffiziellen Landesfarben, die symbolisieren, dass die Grenzen auf sein sollten und hier alle miteinander irgendwann Kumbaya singen. Ja, die Vielfalt der Geschlechter wiedergibt in Form ihrer wunderbaren Farbgebung, die wiedergibt, dass ich, wenn ich zum Amt gegangen bin, mit dir zusammen in der Frauensauna sitzen könnte, insofern es sich bei dir, lieber Zuhörer, um eine Frau handelt. Ich bin das dann übrigens auch, und wenn du das hinterfragst, kannst du nach dem Offenbarungsverbot im Selbstbestimmungsgesetz schön ein bisschen Kohle blechen. Ja, für all das steht diese Flagge. Sie steht für den Multikulturalismus. Es sind die inoffiziellen Landesfarben, mit denen sich Linke mehr identifizieren. Es ist ein klar politisches Symbol. Nationalfahne ist für uns alle da, auch wenn nicht alle sie mögen. Es geht also mal wieder darum, man hat ein Problem offenbar damit, dass Ideologie keinen Einzug in der Schule hat. Ideologie, die damit zu tun hat, dass ich zum Beispiel schon als Kind entscheiden könnte, das andere Geschlecht zu sein. Absurd. Wie kann eine konservative, eine rechte Partei nur dafür sein, dass diese Herrschaftssymbole der Wokeness nicht an der Schule zu sehen sind?
Du gehst in die dritte Klasse. In deinem Klassenraum gibt es keine digitalen Geräte. Nur Hefte, Bücher und eine gute alte Schiefertafel, an der dein Lehrer steht, den du als Autorität definitiv nicht in Frage stellen darfst.
Nein! Bitte nicht! Bildschirme haben uns doch alle klüger gemacht, nicht wahr, meine lieben Freunde? Wisst ihr noch, euer PC-Unterricht? Ja, da haben wir jetzt, also ich erzähle jetzt nur aus meiner eigenen Vergangenheit, eigentlich nichts anderes gemacht, als den Lehrer hinters Licht zu führen. Wir würden in Wirklichkeit arbeiten und in Wirklichkeit haben wir dann im Hintergrund Multiplayer-Ego-Shooter gespielt und es perfektioniert die Zyklen, in denen der Lehrer auf unsere Bildschirmflächen geschaut hat, genau abzuschätzen, um dann schön auf das Vokabellernprogramm wieder umzustellen. Es ist wichtig, dass Kinder schreiben lernen, auch schön schreiben lernen. Das lernt man mit der Hand. Über diese Bewegung prägt sich das Schriftbild, die Worte, all das, die Rechtschreibung prägt sich dadurch besser ein, als wenn man es irgendwo drauf tippt. Aus einer Welt der Tafeln, der Blöcke und der Hefte sind Nobelpreisträger hervorgegangen. Ich glaube nicht, dass Bildschirme einen großen Einfluss darauf haben. Nicht zuletzt lenken sie auch sehr gut ab und es gibt auch das ein oder andere wissenschaftliche Argument, was man hier machen könnte, zum Beispiel aus folgendem Vortrag, den ich euch ans Herz legen würde, zum Thema Smartphone-Epidemie und digitale Demenz. Hier ein kleiner Ausschnitt dazu, wie sich PISA-Ergebnisse entwickeln, gemessen an der Zahl der Bildschirme.
Was er gemacht hat, ist, er hat einfach mal Folgendes nachgeguckt. Wie haben sich die PISA-Resultate über 10 Jahre, also der jeweils 15-Jährigen, verändert? Wurden die Schüler in dem Land besser oder schlechter? Und zweitens, wie viel hat das Land pro Kopf Schüler in die Digitalisierung seiner Schulen investiert? Also Sie kriegen dann eine Grafik. Die Null ist hier in der Mitte nach dem Motto, auf Null wären Schüler, die wären gleich geblieben. Wenn sie nach oben gegangen sind, sind sie besser geworden über 10 Jahre. Wenn sie nach unten gegangen sind, sind sie schlechter geworden über 10 Jahre. Und hier sind weniger Computer, mehr Computer. Also hier hat man aufgetragen, wie viel wurde in Computer an Schulen investiert. Und wenn Computer an Schulen positive Effekte hätten, würden Sie irgendwie sowas erwarten. Das müsste rauskommen. Ja, das kommt raus. Also was rauskommt ist, je mehr Sie für Computer an Schulen und Internetanschluss an Schulen Geld ausgeben, desto schlechter werden die Schüler.
Ja, vielleicht ist das ja auch einfach nur eine zufällige Korrelation. Kann natürlich sein. Ich weiß nur, wie ich und meine Mitschüler mit Bildschirmen umgegangen sind. Und ich weiß ganz genau, die haben uns nicht beim Lernen geholfen. Nein, nein, nein. Es ist mal wieder dieses klassische Aus-Prinzip dafür sein, weil es irgendwie modern und fortschrittlich wirkt. Es ist nur der Fortschritt selbst um seinen eigenen Willen wegen. Es ist vorwärts immer, rückwärts nimmer, um es polemisch auszudrücken.
Dich erwartet vor allem Frontalunterricht, auswendig lernen, ziemlich viele Prüfungen und noch mehr Hausaufgaben. Trotzdem werden deine Noten immer schlechter, weil der Bewertungsschlüssel einfach pauschal angehoben wurde.
Okay. Kritisieren wir jetzt hier, dass das Niveau an den Schulen wieder steigen soll? Nicht zuletzt, also wenn man da ein paar Schritte weiter denkt, aufgrund des Braindrains auch gerade an den Universitäten. Dort gehen ja wiederum Leute hin, primär vom Gymnasium. Und dorthin zu kommen, ist ja auch immer leichter geworden. Bis hin zu der alleinigen Entscheidung der Eltern, egal was die Lehrer zu dem Leistungsstand des Kindes sagen, das Kind da trotzdem hinzuschicken, weil mein kleiner Sohnemann wird Akademiker. Also wir monieren hier gerade, dass wir das Leistungsniveau wieder anheben. Dass wir gute Noten damit bedeutsamer machen, dass wir damit eine bessere Bestenauslese betreiben. Aber nein, in der Welt von Linken ist halt alles in Ordnung, wenn alle im Idealfall die gleichen Noten erreichen können, weil dann sind wir auf magische Art und Weise auch auf dem gleichen Leistungsstand.
Du siehst dich um und merkst, dass ziemlich viele Kinder verschwunden sind. Denn Kinder von Geflüchteten und Asylbewerber werden in sogenannten Sonderklassen unterrichtet. Und auch Kinder mit Behinderung verschwinden wieder in die Förderschulen.
Nein! Bitte nicht. Also zunächst einmal, bevor wir zum Thema Inklusion kommen, das Thema Asylanten, Flüchtlingskinder in der Schulklasse. Ja, warum sollten sie nicht einen gesonderten Unterricht bekommen, wenn sie in großen Teilen vielleicht noch nicht mal der deutschen Sprache mächtig sind? Wie kann es dem Leistungsniveau der Klasse helfen, wenn sie diversifiziert wird mit einem immer größer werdenden Anteil von Schülern, die einen ganz besonderen Förderbedarf im Gegensatz zu eben den deutschen Schülern haben? Das bremst den Unterricht einfach aus. Der Unterricht wird dann nur so schnell und fortschrittlich und leistungssteigernd sein, wie es eben der schwächste Schüler in der Klasse mitmacht. Deswegen bin ich persönlich ein Verfechter von möglichst homogenen Lerngruppen, weil für die machst du dann einen guten Unterricht. Links und rechts kannst du vielleicht noch auf ein, zwei Sonderbedürfnisse von Schülern eingehen, aber dann hört es auch in der Regel auch auf mit der Freizeit, die du als Lehrer im Idealfall noch irgendwie haben möchtest in deinem Leben, neben der gesamten Unterrichtsvorbereitung und dem Ganzen. Und das macht es halt einfach für alle leichter. Das macht es für die Lehrer leichter und es macht es für die Schüler besser, einfacher, ruhiger zu lernen. Thema Inklusion. Auch hier sagt sie uns nicht, warum das denn schlecht wäre, zurück oder mehr zurückzukehren zu dem Konzept von Förderschulen. Ich zitiere da immer wieder gerne News for Teachers aus dem 6. Oktober 2023. Zitat: Inklusion überfordert Lehrkräfte. Wichtige Erkenntnis aus dem Schulbarometer: Splint-Förderplanung bringt Entlastung. Das Letztere lassen wir aus, da wird ein Tool beworben, mit dem man das dann irgendwie doch viel besser hinkriegt und so, aber die Befunde davor, die sind ausschlaggebend für meine Entscheidung, ob Inklusion jetzt gut oder schlecht ist. Die Situation in Deutschland in Bezug auf die Entwicklung eines inklusiven Bildungswesens ist alarmierend. Zu diesem Ergebnis kommt die Robert-Bosch-Stiftung im aktuellen Schulbarometer. Zwar hat das Thema Inklusion eine hohe praktische Relevanz, denn an etwa 80% der Schulen werden Kinder mit Förderbedarf unterrichtet. Dennoch glauben 3/4 der Lehrkräfte, wir reden also über 75%, dass SchülerInnen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf an Sonder- und Förderschulen besser gefördert werden können. 3/4 der Lehrkräfte fühlen sich laut der Studie bei der Umsetzung von Inklusion im schulischen Alltag überfordert. Was bedeutet das für den Unterricht der übrigen Schüler? Von den über 1000 befragten Lehrkräften wurde nur jede 10. Fachkraft, 9%, also ein bisschen weniger als jeder 10. im Studium ausreichend für einen inklusiven Unterricht vorbereitet. Bei QuereinsteigerInnen sind es 17%. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass Lehrkräfte dringend Unterstützung benötigen. Ja, oder, Kommentar von meiner Seite, dass man dieses Inklusionsprojekt vielleicht einfach ad acta legen sollte. Und gerade Schülern, die eben diesen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, mit sonderpädagogisch ausgebildetem Personal den idealen Unterricht im möglichst kleinen Lehrgruppen bereitgestellt werden sollte an Sonder- und Förderschulen. Ich habe selber Lehramt studiert. Ihr alle wisst, ich habe das Studium dann erfolgreich abgebrochen. Nicht zuletzt, weil diese Tätigkeit hier weitaus ertragreicher werden sollte und dem Ganzen auch um einiges mehr Bedeutung inne liegt für mich persönlich. Und weil ich irgendwann auch keinen Bock mehr darauf hatte, Lehrer zu werden an den Schulen, wie sie sich momentan entwickeln. Ich habe hospitiert an Schulen. Ich hatte die Gelegenheit, auch Lehrer zu sehen, die maßlos überfordert sind von verhaltensauffälligen Schülern. Ich habe eine Klasse miterlebt, da waren es gleich 2 bis 3 von diesen verhaltensauffälligen Schülern, die sicherlich auf einer Sonderschule besser aufgehoben worden wären. Und ich bin der Meinung, dass die Lehrkraft weitestgehend überfordert war und die gesamte Klasse darunter gelitten hat, dass diese Schüler immer wieder durch ihr Verhalten den Unterricht offensiv gestört haben. Ich habe mit einigen dieser Schüler selber gesprochen und sie waren selber der Meinung, dass sie vielleicht auf der Schule nicht richtig aufgehoben wären, beziehungsweise man vielleicht nicht alle 3 Kandidaten jetzt in die eine Klasse hätte setzen sollen. Das ist nur anekdotische Evidenz. Ich gehe aber davon aus, es gibt tausende Geschichten, die in diese Richtung gehen. Ich habe im Studium überhaupt nichts darüber gelernt, wie man sonderpädagogisch Schüler fördert. Ich habe noch nicht mal gelernt, wie man mit verhaltensauffälligen Schülern überhaupt umgehen soll, wie das im Idealfall gelingt. Deswegen überraschen mich Zahlen wie diese hier absolut gar nicht. Aber es geht halt um Inklusion, um der Inklusionswillen. Es geht halt um Inklusion aus Prinzip. Wer dagegen ist, der ist halt, ja, was, behindertenfeindlich oder was auch immer hier für ein Vorwurf zwischen den Zeilen steht. Gerade autistische Schüler brauchen viel Ruhe, kleine Lerngruppen. Da ist halt einfach die Sonder- oder Förderschule genau der richtige Ort, um da das beste Potenzial eben auszuschöpfen. Aber da haben Linke was gegen, weil alle müssen irgendwie miteinander Kumbaya singen. Ist egal, ob die Lehrer überfordert sind. Weiter.
In der 4. Klasse schreibst du zentrale Klassenarbeiten, die darüber entscheiden, ob du aufs Gymnasium kommst oder nicht. Nur 25% eines Jahrgangs soll überhaupt der Zugang zum Gymnasium ermöglicht werden. Deine Eltern haben dabei keinerlei Mitspracherecht.
Ja, gut so. Dann können nämlich die Eltern nicht ihre größenwahnsinnigen Fantasien dadurch verwirklichen, ein Kind, was viel zu leistungsschwach ist, trotzdem aufs Gymnasium zu schicken. Was ist daran jetzt wieder schlecht? Wer kann das denn besser bewerten, ob dein Kind den Leistungsstand hat, auf dem Gymnasium mitzuhalten? Eine Lehrkraft, die das Kind stundenlang unterrichtet hat, weiß, wie es arbeitet? Oder ein Elternteil, der sagt, mein Sohn wird Akademiker jetzt? Ich glaube auch, wenn ich jemand, der gegen Autoritätsargumente argumentiert bin, der Lehrer kann es besser einschätzen. Auch ich war mit Leuten auf einer Schule, und ich habe Leute erlebt, die definitiv auf dem Gymnasium nichts verloren haben. Und vielleicht war ich ehrlich gesagt auch einer von denen.
Wenn du in deinen Prüfungen gute Noten schreibst, wirst du mit Preisen und Belobigungen herausgestellt. Das Einzige, was zählt, ist Leistung, Leistung, Leistung. Aber wenn du diesem Leistungsdruck nicht standhältst, bist du leider auf dich allein gestellt.
Okay, Moment. Also ja, es geht um Noten in der Schule, es geht um Leistung in der Schule, so wie es halt in deinem Berufsleben später um Leistung geht. Schule soll aufs Leben vorbereiten und im Leben musst du was leisten, um etwas zu bekommen. Ist ja denn, du hast maßlos viel Glück oder ja, es fällt einfach Gold vom Himmel oder dergleichen. Wenn das nicht der Fall ist, musst du halt was leisten. Du musst performen an deinem Arbeitsplatz. Dann überlegt sich der Vorgesetzte, ob du vielleicht einen besseren Lohn bekommst oder befördert wirst. Ja, um das jetzt mal ganz plakativ allgemein zu formulieren, hat man hier ein Problem damit, dass es um Leistung geht? Also Leistung wird belohnt. Ja, das soll zur Leistung, zur Überflügelung der eigenen Fähigkeiten motivieren. Was daran soll schlecht sein? Was ist das Problem von linken Politikern mit Leistung? Na gut, viele von ihnen werden ja finanziert, auch wenn sie noch nicht mal im Bundestag anwesend sind. Sei es drum.
Weil es gibt keine soziale oder psychologische Betreuung mehr.
Gehört es zu den Kompetenzen der Schule, sozial oder psychologisch zu betreuen? Oder ist das die Aufgabe von Psychologen, die man dann abseits der Schule aufsuchen kann? Ist das jetzt der absolut wichtigste Punkt? Nein, sicherlich nicht. Es ist halt historisch gesehen nicht die Aufgabe der Schule und hier steht es ja dann auch. Zur guten pädagogischen Tradition bekennt, bla bla bla, weder soziale und psychologische Betreuung noch Integration und Inklusion, sondern allein die Vermittlung von Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen und Bildungsgütern ist Aufgabe der Schule. Man möchte also die Schule von allen nicht-schulischen Aufgaben befreien und dafür sorgen, dass im Unterricht wieder die bewährten pädagogischen Konzepte angewendet werden. Bildung bedeutet, sich Bildungsgut anzueignen und so weiter und so fort. Trifft das dann den einen Schulpsychologen, der noch an der Schule ist? Gott weiß, es steht halt so im Programm. Kann man ja gerne drüber diskutieren. Sie bringt halt kein Argument dafür vor, warum es schlecht sein sollte, die Schule von diesen Aufgaben zu entbinden und es dann halt außerhalb davon autonom möglich zu machen, einen Psychologen, falls man ihn braucht, aufzusuchen. Sei es drum. Weiter geht's.
Soziale oder psychologische Betreuung mehr. Deine Schule wird zu einem Lebensbereich ohne demokratische Prinzipien.
Was bedeutet das denn konkret? Es gibt jedoch Gesellschaftsbereiche, die an sich unpolitisch sind und bei denen die Anwendung des Demokratieprinzips nicht sachgerecht wäre. Wir widersprechen ausdrücklich den 68ern, also Rudi Drutschke und der Rest, die meinten, alles sei politisch und deshalb die Politisierung aller Lebensbereiche gefordert haben. Neben dem Militär oder den, kann ich jetzt nicht lesen, ist die Schule ein weiterer Bereich, wo das demokratische Prinzip fehl am Platz wäre. Über Lehrpläne, Benotungen oder die besten Lehrbücher lässt sich nicht abstimmen, erst recht nicht unter Schülern. Zack. Darum geht's. Wir konnten an meiner Schule auch nicht darüber abstimmen, welche Lehrbücher wir benutzen. Großer Skandal, oh nein. Weiter schreiben sie, hier müssen im Ministerium Sachverständige im Austausch untereinander Entscheidungen treffen. Tja, das klingt halt wieder mal nur halb so wild, wenn man sich das dann en Detail einmal durchgelesen hat. Aber die Suggestion, die im Raum steht, ist, oh, die Schule wird demokratiefeindlich, oh nein. Es gibt Dinge, über die wird halt nicht demokratisch entschieden, unter anderem zum Beispiel die Wahl des Lehrmaterials an einer Schule. Großer Skandal, dass man das nicht will. Großer Skandal, dass man das Chaos, was damit einhergehen würde, vielleicht nicht haben möchte.
Dein Lehrer wird zur politischen Neutralität verpflichtet und wenn er doch mal eine Meinung äußert, kannst du oder deine Eltern ihn sofort im Meldeportal anzeigen.
Ah! Ja, aber die Meldeportale von Stiftungen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Thema Antifeminismus, die sind okay, ne? Aber dann sind wir wirklich in einem Lebensbereich, wo politische Neutralität Pflicht ist, weil man Schüler eben nicht indoktrinieren soll und kontroverse Themen eben als das dargestellt werden müssen, mit konträren Standpunkten, die kontrovers diskutiert werden müssen. Ja, in so einer Welt ist es natürlich gut zu sagen, nein, lieber Herr Lehrer, du motivierst die Schüler jetzt nicht auf Demo XY mitzugehen, die zum Beispiel die Regierung will. Man hat gerade an der Stelle offenbar etwas dagegen. Ich kann jetzt nicht in ihren Kopf schauen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Argumentation in folgende Richtung geht, von allgemein linker Seite, dass Lehrer eben auch einfach Haltung zeigen sollen und Haltung heißt Haltung, weil sie links ist. Und dazu gehört es schon mal dazu, zu sagen, ey, hier, Fridays for Future und so. Wer Bock hat, ich sag euch nur, wo das jetzt ist und dann könnt ihr euch ja überlegen, ob euch der Planet am Herzen liegt. Das war jetzt sehr plakativ ausgedrückt, aber auch Linke sollten verstehen, dass Schule als politisch neutraler Ort eben auch davor schützt, dass Regierung indoktrinierenden Einfluss auf Kinder daneben. Ich habe selber ein Interview mit einem Schüler geführt, könnt ihr hier auch auf dem Kanal sehen, der sehr klare Punkte vorgebracht hat, dass die Lehrerin gendert, dass relativ klar zu merken ist, welche Meinung sie selber gerne hört im Politikunterricht. Und so etwas muss halt einfach aufhören. So erziehst du keine mündigen jungen Erwachsenen.
Und zur Feier des Tages singt ihr dann alle noch gemeinsam schön die Nationalhymne, bevor es wieder nach Hause geht. Gruselig, oder?
Ja, gerade die Nationalhymne. Ganz gruselig, weil die hat was mit Nationen zu tun. Und naja, viele Linke mögen Nationen als Grundkonzept nicht. Warum manche Linke so denken, das ist wahrscheinlich Stoff genug für ein anderes Video.
Aber da Bildung Ländersache ist, könnte eine AfD in einer Landesregierung das ziemlich schnell umsetzen.
Nein, bitte nicht! Ja, gruselig, oder? Wie sie noch nicht einmal im Ansatz versucht, irgendein Argument gegen die vorgebrachten Ambitionen vorzubringen. So ganz gezogen hat das in ihrer Kommentarsektion dementsprechend auch nicht. Und Problem ist, wo? Sorry, aber was ist daran negativ? Oder hier, und was ist falsch daran? 14.000 Likes, Alter! Ich fürchte, du hast jetzt ungewollt Werbung gemacht. Oder hier, ich als Schüler finde es eigentlich nicht negativ. Jetzt mal ehrlich, das meiste ist positiv und wäre eine Verbesserung zu der aktuellen Situation an Schulen. Tja, meine lieben Freunde. Was meint ihr also? War das unfreiwillige AfD-Werbung? Oder hat das die Leute abgeschreckt? Ihre Kommentare verheißen definitiv was anderes. Damit euer Körper Willenskraft und Stärke vermittelt, seid so lieb. Schaut vorbei bei God's Rage Supplements. Mit meinem Code Clownswelt könnt ihr euch ein bisschen Rabatt sichern. Ich bekomme natürlich ein bisschen Provision dafür. Wenn ihr mich unterstützen wollt, unterstützt also meine Sponsoren. Schaut auch sehr gerne vorbei bei Anziehen Verändern. Dort könnt ihr euch mit ein bisschen Merchandise von mir eindecken. In diesem Sinne würde ich sagen, bisschen unfreiwillige AfD-Werbung zu analysieren, zu filetieren, zu kommentieren schadete an der Stelle nie und peace.